Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Sharkbite, die vermutlich letzte, die sich mit der alten Saison befassen wird. Und da er die ganze Saison an meiner Seite gewesen ist, warum nicht auch heute? Hallo Markus.
Hallo Tube.
Ja, die Saison ist halt gestern auch wirklich rum für die Haie, gestern die Saisonabschlussfeier. Da schauen wir natürlich jetzt gleich ein bisschen drauf als erstes und dann schauen wir, wie wir das schon zuletzt angekündigt haben, auf die Abgänge, auf die Verlängerungen. Die Exit-Gespräche waren ja diese Woche, da gibt es bestimmt einiges zu sagen, wer an Zugängen schon so kolportiert wird und wie sich der Kader für die nächste Saison dann gestaltet, und dann gucken wir natürlich auch noch ein bisschen voraus auf die Sommerpause, wie es da bei uns weitergehen wird. Das machen wir dann ganz zum Schluss. Und natürlich, und das müssen wir dann gleich zwischendurch wahrscheinlich mal schnell raussuchen und ein bisschen schneiden, schauen wir uns natürlich auch dann endlich mal unsere Saisonwetten an, Markus, ne?
Ja, es wird Zeit, da mal genau einen Blick drauf zu werfen und ein Fazit dazu zu ziehen.
Dann fangen wir doch mal mit gestern Abend an. Die Saisonabschlussfeier der Haie. Markus, wie fandst du es? Nein, Spaß.
Nein.
Nein, Markus war leider nicht dabei.
Ich habe es so aus der Ferne gehört. Nein, ich hab gestern mal Alternativprogramm vorgezogen, war nicht vor Ort. Du warst dafür umso mehr vor Ort und hast dich ins Getümmel gewagt.
Jawohl, ins Getümmel. Von geschätzt ungefähr 2000 Haie-Fans, die da waren, was doch eine ordentliche Anzahl war, auch nach der Saison. Das war das erste Mal, dass die Saisonabschlussfeier direkt in der Arena stattgefunden hat, nicht auf dem Parkplatz in der KA2 oder ähnliches. Es war der Innenraum, der war frei. Es war eine Bühne in der Mitte vom Innenraum, wo halt alles lief. Und an den Seiten waren so vereinzelte Stände. Das war ganz ordentlich aufgebaut. Paar wenig Stände vielleicht so abseits von den Haien. Also es waren 3 oder 4 Getränkestände, 2 oder 3 Stände von den Haien direkt. Merchandise verkauft ihr natürlich oben im Foyer auch, war eine Tombola. Es lagen sehr viele Anträge für die Junghaie aus, dass man beim e.V. Mitglied wird. Da hat Philipp Walter auf der Bühne nochmal Werbung für gemacht. Kommen wir vielleicht gleich dann auch nochmal zu. Und ansonsten, und damit fangen wir vielleicht an, bevor wir dann wirklich reingehen. Ein Stand vom Blindenradio war vor Ort. Das ist eine gute Sache. Mit dem Björn vom Blindenradio habe ich mich auch ein bisschen länger unterhalten. Macht natürlich Sinn, dadurch, dass ich ja zumindest fürs Fanradio schon einige Erfahrungen da habe. Und genau sagen kann man schon, es wird im Sommer einen Workshop geben für Fans, die sich dafür interessieren, das auch wirklich zu machen dann über die Saison. Denn die Haie bieten das ja ab der kommenden Saison komplett bei allen Heimspielen an. Und das ist so interessant, dass wir da auf jeden Fall auch in der Sommerpause, kurz bevor dieser Workshop stattfinden wird, mit dem Björn noch mal einen Podcast machen werden. Also da, wer da Interesse hat, erfährt da bestimmt auch noch mal einige interessante News im Sommer. Und ja, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, als das rauskam. Das ist ein gutes Ding. Das sollte es eigentlich überall geben. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen mit dem Björn unterhalten. Er macht das auch im Fußball. Für dich vielleicht interessant, Markus, auch die blinden Reporter bei Schalke. Unterstützt er da zum Beispiel?
Oh, jetzt hast du mich aber hier direkt in die Schublade.
Hast du geoutet, ne?
Ja, scheiße.
ja, aber wie gesagt, Datensommer, die waren halt mit dem Stand da, da konnte man eben auch selber mal Szenen kommentieren und hat dann auch direkt Feedback von Björn dazu bekommen. Das war wirklich interessant und kann von vornherein nur jedem sagen, der sich dafür auch nur ein bisschen interessiert, das zu machen, da im Sommer genauer reinzuhören bei uns. Ansonsten war der Aufbau eigentlich wie jede Saison Abschlussfeier. Ne? Es waren Bands da, es gab das Gespräch mit Trainer und Geschäftsführer auf der Bühne und dann wurde eben die Mannschaft verabschiedet, wie immer mit der Trikotübergabe durch die Fanclub-Beauftragten beziehungsweise die Personen, die von den Fanclubs eben dann dahin geschickt werden. Und gehen wir es mal durch. Während die erste Band spielte, das war Lupo, die haben tatsächlich ordentlich überzogen, hatten wir die Möglichkeit, Interviews zu bekommen. Das allererste Mal in dieser Saison, dass es tatsächlich eine offene Mixed Zone gab, wo man das eben machen konnte, mal abgesehen von der Saisonvorbereitung. Da war das in der KA2 tatsächlich unter den damaligen Regularien auch möglich, aber in der ganzen Saison bei den Haien eben nicht. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten mit Colin Obekile, mit Moritz Müller und mit Andreas Thuresson. Und Markus, du warst nicht dabei. Du darfst jetzt mal sagen, welche Stimmen ich jetzt als erstes mal abfahre.
Ich glaube, wir fangen einfach mal mit Mo an.
Wir fangen mit Mo an. Dann hören wir doch mal rein bei Mo.
Also guter Start, schwieriger Mittelpart. Nicht ganz Versöhnliches, aber doch besseres Ende als die Mitte. Ich denke, die Haupthausaufgaben der Haie liegen jetzt darin, den Kader punktuell zu verstärken. Ne? Und da brauchen wir einfach, muss man so ganz ehrlich sagen, einfach mehr Tiefe, auch in der Spitze noch mehr Qualität, um bei den Mannschaften ganz oben mitspielen zu können. Man hat gesehen, dass wir in den Playoffs, Leidenschaft war da, Herz war da, aber man hat auch gesehen, dass Berlin doch zwei Ecken entfernt ist. Ich weiß nicht, ob meine Frau mithört, deswegen muss ich diplomatisch antworten. Es ist noch nicht entschieden. Ja, die letzten Jahre eher zu Tode betrübt, muss ich sagen. Ich würde mir schon wünschen, dass man, ich glaube, dass die Kölner Haie einen starken Kader brauchen, um konstant erfolgreich sein zu können in Köln. Das ist kein Umfeld, das viel anderes zulässt, würde ich behaupten. Man braucht Qualität im Kader, um hier konstant oben mitspielen zu können. Ich glaube, da macht dieser Standort auch richtig Spaß und das kann ich aus Erfahrung sagen. Dann alles andere, wenn man, ich meine, jetzt hat uns Corona wirklich 2 Jahre ins Bein geschossen. Wir waren wahrscheinlich die Mannschaft in Deutschland, die somit die größten Probleme hatte mit dieser Halle. Wir haben keine städtische Halle, das ist eine Privatarena, die wir teuer zahlen. Dann dort keine Zuschauer zu haben, das hat uns 2 Jahre sehr wehgetan. Aber ich hoffe, dass das Thema immer weiter in den Hintergrund gerät und dass man wirklich bereit ist, in den Kader zu investieren. Ich glaube, dann machen die Haie richtig Spaß. Bin ja auch so ein bisschen Hockey-Nerd, ich schaue mir das dann schon an. Ich finde, dass wir am Anfang viele Spiele gewonnen haben, die hätte man vielleicht auch verlieren können. Dann kam ein Bruch im Spiel, da sind einige, wir haben keinen sehr tiefen Kader, haben mit einem sehr dünnen Kader gespielt, dann die Spiele verloren und dann ging das Selbstvertrauen direkt, also mit dem Bach runter, würde ich behaupten. Das ist das, was ich eben meinte. Köln ist dann vielleicht, ich habe mit Patrick Haag gesprochen, die haben in München dieses Jahr 11 Spiele in Folge verloren. Die hatten eine kleine Zeile im Merkur. Ne? Das ist in Köln ein bisschen was anderes. Und die Erwartungshaltung, egal wie man das auch vor der Saison kommuniziert, das ist ein finanziell schwieriges Jahr für die Haie, wird das nicht immer so ganz angenommen. Es wird erwartet, ganz oben mitzuspielen. Dann ist es nicht, man muss Köln können. Also das muss man, damit muss man umgehen können. Und ich denke, so richtig, der Umbruch kam erst mit Jonas Hollos, der uns wirklich sehr geholfen hat, die Defensive zu stabilisieren, einfach mehr Tiefe reinzubringen. Es hat auch Eddie und mir geholfen, so ein bisschen Entlastung zu geben. Und dann ist, ich kenne ja die Klassiker von außen immer, dann war der Kampf und die Leidenschaft wieder da. Aber es gibt Spiele, die gewinnen wir. Da denke ich, das war eigentlich nicht viel Kampf. Ne? Und die Fans interpretieren den Sieg aber als Kampf. Oft, also ich kann aus Erfahrung sagen, wenn man 8-mal in Folge verliert, es gibt nichts Schlimmeres. Ne? Und wenn das nur mit Kampf zu lösen wäre, dann würden wir es auf alle Fälle mal machen. Ich mag ja diesen Vergleich Nationalmannschaft Mo und Köln Mo. Das regt mich ja schon immer auf. Wie antworte ich da jetzt am besten drauf? Also, ja, ich würde sagen, punktbeste Saison war es auf alle Fälle von mir. Ich habe Powerplay gespielt dieses Jahr. Dem interessierten Zuschauer ist das vielleicht aufgefallen. Das hilft natürlich bei der Torausbeute und auch bei der Punktausbeute. Ansonsten, wie soll ich das sagen? Wenn ich bei der Nationalmannschaft bin, da bin ich einer von vielen. Und wenn es in Köln nicht läuft, ich sag mal so, wenn es in Köln läuft, kriege ich vielleicht einen Schulterklopfer zu viel. Und wenn es in Köln nicht läuft, kriege ich mit Sicherheit auch einen Arschtritt zu viel. Leider ist die letzten Jahre nicht so gut gelaufen und bei der Nationalmannschaft gelaufen. Und dann sagen die, ja, bei der Nationalmannschaft ist es so super und in Köln ist nicht so toll. Ich glaube nicht, dass ich in Köln viel schlechter gespielt habe als bei der Nationalmannschaft, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nicht eingeladen worden.
Ja, Markus, der Mo hat es am Anfang, glaube ich, in 3 kurzen Phrasen gut beschrieben, wie die Saison so war, was der Verein aus seiner Sicht machen muss für die nächste Saison und natürlich auch, wie er das persönlich gesehen hat und natürlich auch interessant am Ende, wie denn diese Sichtweise, die ja gerne mal kommt, der Haie-Mo und der Nationalmannschafts-Mo, wie das natürlich so alles zusammenpasst. Was sagst du denn dazu?
Ja, gehen wir mal von Anfang nach Ende durch. Also das Fazit, was ja quasi zieht, oder der Rückblick auf die Saison, ja, muss man so unterschreiben. Er hat das ziemlich nüchtern halt in kurze Phrasen gepackt, aber was die Situation 100% so widerspiegelt, wie es halt gewesen ist, auch das Ende, dass es halt halbwegs versöhnlich ist, das liegt dann auch wieder im Auge des Betrachters. Die einen sagen, ja, es war einigermaßen okay für das, was geboten wurde, wie die Saison gelaufen ist. Es mag vielleicht auch Leute geben, die sagen so, ach ja, Viertelfinale, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Andere sagen, das für den Anspruch der Haie einfach viel zu wenig. Von daher, so wie er das gesagt hat, finde ich das schon vollkommen in Ordnung. Was dann halt daraus dann halt auch hervorgegangen ist, welche Hausaufgaben die Haie halt für die nächste Saison haben, auch da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen, dass er halt sagt, dass der Kader tiefer sein muss, haben wir auch schon bis ins letzte Detail durchgesprochen und dass vor allen Dingen halt in der Spitze es halt irgendwo fehlt, an der Qualität. Spieler, die halt wirklich dann über die Saison hinweg oder in den entscheidenden Phasen dann den Unterschied machen können, vor allen Dingen auch in den Playoffs. Das sieht er genauso, wie wir es halt auch sehen, dass das halt wirklich fehlt im Kader. Daher kann ich ihm da nur zustimmen.
Ich würde vielleicht eine Sache noch mal sagen, als er sagt, in Köln musst du erfolgreich sein. Oder so ähnlich hat das ja gesagt. Da haben wir lange darüber diskutiert, das Zitat von Philipp Walter aus dem Tagesspiegel-Artikel aus der Serie Köln gegen Berlin. Da wird Philipp Walter wie folgt zitiert, bezüglich des Einbaus von jungen Spielern in den Profikader. Gedankt hat uns das keiner, die Leute wollen nur Erfolg sehen. Ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht?
Ich finde fast, es ist zu einfach gedacht. Denn wir können ja mal einfach ein paar Kilometer weiter in eine andere Stadt, andere größere Stadt gucken.
Rein abwärts heißt das, habe ich irgendwann vor Jahren mal gelernt, auch wenn ich immer dachte, das wäre rein aufwärts, weil es natürlich Richtung Norden geht, aber das ist ja Quatsch.
Exakt. Wie soll man es formulieren? Oder wie möchte ich es gerne formulieren? Die machen aus der Not eine Tugend. Da ist das Geld auch nicht so rar gesät gewesen in den letzten Jahren. Was haben sie gemacht? Sie haben halt reihenweise junge Spieler eingebaut. Und wie sind sie damit diese Saison gefahren? Ja, für das, was da auf dem im Line-Up steht, ziemlich erfolgreich. Weil keiner hat damit gerechnet, dass sie so weit kommen. Sie wurden als einer der ersten Abschiedskandidaten genannt. Und im Endeffekt ist dabei rausgekommen, dass sie eine junge Truppe, sag ich mal, mit ein paar erfahrenen Spielern aufs Eis gestellt haben, die Leute begeistert hat, die temporeiches, offensives Eishockey gespielt haben. Klar, die auch mal hin und wieder einen als auf die Nuss bekommen haben. Aber da war denen keiner wirklich böse drum, weil man hat es halt dann einfach den Schritt gewagt und ist dann durchgezogen. Und dieser Drang danach, dieser Wille, das auch in Köln mal zu machen, der ist halt, ja, meiner Meinung nach nicht wirklich existent. Und dann das Zitat von Philipp Walter ist dann halt auch so, ja, klar kann ich junge Spieler reinschmeißen. Ist halt die Frage, in welchen Situationen schmeiße ich die rein? Ne? Dann stehen da bei dem einen oder anderen vielleicht mal um die 10 Minuten Eiszeit in der Statistik drin. Ja, aber auch da wieder, in welchen Situationen? War es dann in der Trash-Time, wo das Spiel vielleicht schon entschieden war, die Top-Spieler halt nicht mehr so viel Eiszeit gesehen haben oder halt zu einem Zeitpunkt, wo man schon aussichtslos zurückgelegen hat oder wann ist es gewesen oder sind es die Minuten nach einem Powerplay oder nach einer Unterzahl gewesen? Das sind halt nicht die Minuten, die Spieler entscheiden. Und dann weiß ich nicht, ob das Richtige ist, so zu argumentieren, ja, wir haben sie halt reingeschmissen, aber es dankt uns ja keiner. Weiß ich nicht. Dem kann ich nicht so ganz folgen.
Also was man dazu sagen kann, du sprichst natürlich die DEG an, oder im Zweifelsfall eben auch Krefeld mit Alex Ehl, mit Alex Blank und den ganzen Jungen, die da haben, die dann eben auch Zeit im Powerplay bekommen. Wo der einzige bei den Haien U23-Spieler, der regelmäßig Zeit im Powerplay bekommen hat, war Marcel Barinka, solange er gespielt hat. Aber eben danach dann auch nicht mehr und woanders ist das dann eben ganz anders gelöst. Und um das Ganze rund zu machen, aus diesem Grund, weil man sieht, dass das funktioniert, kommen eben dann auch in der nächsten Saison so junge Spieler wie ein Borsecki, wie ein Eham, gehen nach Düsseldorf.
Ja, richtig. Und da kann man es ja aufpassen und dann sagen, ja, in welcher Aussicht gehen sie denn? Ach ja, auf ausreichend Eiszeit und auch in wichtigen Situationen.
Keine DEG, die Spieler alle halten über die Jahre bei, wenn dann irgendwann mal das große Geld kommt. Vermutlich nicht, aber aktuell bilden sie eben gut aus. Ne?
Ja, es ist ja dann auch ein Standing, was man sich hier arbeitet und wo man dann gerne mal in Verhandlungen mit jungen Spielern einen Vorteil gegenüber anderen Standorten hat, weil man halt nachweislich über die letzten Jahre dann, jetzt in Zukunft gesprochen, aufweisen kann, hey, wir haben den Jungs immer eine Chance gegeben und die sind bei uns dann was geworden, vielleicht auch nicht. Nicht jeder schafft dann den Sprung, klar, aber sie fahren halt dann so ein Konzept und das, was wir gehört haben, der neue Trainer, der dort zur neuen Säule der Bande stehen soll, der ist halt auch erfahren in dem Bereich und legt viel Wert darauf, halt junge Spieler einzubauen. Von daher, die haben ein Konzept sich jetzt erarbeitet oder zurechtgelegt und das ziehen sie halt dementsprechend auch durch.
Ob das mit dem Trainer dann klappt, gerade in Düsseldorf, muss man sehen. Das hat sich Nürnberg von einem Frank Fischöder mit Sicherheit auch erwartet. Das hat ja in Nürnberg nicht ganz so gut geklappt, aber wie gesagt, das muss man abwarten. Wir kommen zurück zur Abschlussfeier und zum Mo. Wenn ich es richtig raushöre aus der Antwort, dann wird er natürlich auch bei der WM wieder mit dabei sein. Zum Leidwesen der Familie, wie er es so schön ausgedrückt hat. Und ja, klar, ne, es war die punktmäßig beste Saison von Mo bei den Haien, dass das natürlich auch ein bisschen an seiner Powerplay-Eiszeit liegt. Da sind wir uns dann auch einig, dass er da natürlich einige Punkte hamstern konnte, die er eben in den letzten Jahren dann eher nicht auf der Habenseite hatte. Wir gehen mal weiter und mit Colin Nukbekele haben wir jetzt einen Abgang, wo wir gerade die DEG hatten. Wer es noch nicht mitbekommen hat, er hat es ja schon so halb gedroppt, wo er hingeht. Also es sind zwei Vereine noch in der Verlosung, Düsseldorf und Iserlohn. Nukbekele ist 99 geboren. Er hat gesagt, es ist ein Verein, der ein Jahr nach seiner Geburt in die DEL kam. Und das waren eben Düsseldorf und Iserlohn. Also von daher 50-50 Chance, wo er dann in NRW hingeht. Aber er bleibt auf jeden Fall in NRW. Und da hören wir jetzt mal rein.
Ja, auf jeden Fall. Die Fans und die Haie natürlich sind mir richtig ans Herz gewachsen. Besonders für mich als Kölner ist das natürlich umso schwerer. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall ein trauriger Abschied, aber ich freue mich auch nochmal vernünftig Goodbye zu sagen und wer weiß, vielleicht auf Wiedersehen. Ja, deswegen ist auf jeden Fall Mixed Feelings, aber ich werde es auf jeden Fall sehr, sehr vermissen hier. Ja, definitiv jetzt. Damals war einfach, ich wollte nach Amerika, ich wollte... in der Jugend ist das ja was ganz anderes. Ich bin nach Amerika gegangen, um einfach es zu probieren, in die NHL zu schaffen, um einfach mich weiterzuentwickeln. Es war ein Riesen-Step für mich, der mir dann am Ende die Türen auch hier wieder geöffnet hat. Für mich stand immer fest, dass ich, wenn es nach Deutschland geht, natürlich immer ein Ohr offen für Köln habe. Natürlich ist das so als Kölner und wenn man aufwächst mit den Haien. Ja, und jetzt ist es natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Man wechselt halt innerhalb der Liga und deswegen fällt es natürlich deutlich schwerer, besonders auch, weil man jetzt so eine Verbindung zu den Fans hat. Damals gab es ja noch nicht so wirklich bei der Jugend. Da hat noch nie wirklich jemand von einem gehört, so in den Ausmaßen wie jetzt. Und von daher hat man dann natürlich auch nicht so viele Interaktionen mit den Fans und dementsprechend wird das natürlich viel schwieriger jetzt. Ich könnte immer noch nicht spielen jetzt, wenn wir gerade spielen würden. Der Bruch ist immer noch sichtbar, die Hand ist immer noch nicht bei 100%. Ich habe es probiert, ich war am Eis. Ich konnte nicht schießen, noch nicht passen. Ich habe versucht, mich fit zu halten und wer weiß, wenn wir jetzt ins Halbfinale, Finale gekommen wären, vielleicht wäre ich nochmal zurückgekommen, aber hat ja dann nicht geklappt. Ja, also von meiner persönlichen Sicht her fand ich einfach, dass eventuell meine Möglichkeiten woanders größer sind, um mein volles Potenzial auszuschöpfen. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch nie wirklich 100% bei der Auslastung meines Potenzials war und ich denke, dass das eventuell woanders besser für mich persönlich klappen könnte. einfach wirklich zeigen zu können, was ich für ein Spieler bin und was ich wirklich noch in mir habe. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar für die Chancen, die ich hier bekommen habe. Und in Köln konnte ich mich als DEL-Spieler etablieren und dafür bin ich unglaublich dankbar. Aber manchmal im Leben ist es dann einfach so, dass man sich eventuell mit einem Tapetenwechsel weiterentwickeln kann.
Ja, auch da relativ klare Worte, Markus. Warum Colin die Kölner Haie verlässt? Die Antwort ist natürlich jetzt für diejenigen, die ihm auf Instagram oder Ähnliches folgen, nicht neu. Das hat er ja im Prinzip genauso da schon mal gepostet. Und ansonsten, ja, die Verletzung war natürlich bekannt. Wie genau das war, dass er jetzt tatsächlich immer noch nicht spielen konnte, haben wir natürlich gemerkt, aber es von ihm auch nochmal zu hören, sagt natürlich einiges aus, nachdem die ersten Schätzungen so gingen, wenn die Haie in die Playoffs kommen, dann ist er vielleicht sogar schon wieder dabei. Und last but not least, ihr hört es an der Antwort, habt das gehört, ist zusammengeschnitten, ein bisschen aus zwei Fragen. Zum einen, wie er sich natürlich jetzt fühlt, dass er die Haie verlässt und dann, welcher Abschied von den Haien eben der schwerere ist, der jetzige oder der damals aus der Jugend, als er in die USA gegangen ist. Und ich würde sagen, da hört man ja schon diese Erwartungshaltung auch so ein bisschen und den Ehrgeiz so ein bisschen raus. Also sagt er, ist damals in die USA gegangen, weil er als Ziel ganz klar die NHL hatte. Hat nicht geklappt, ist zurückgekommen und jetzt geht er eben, und das ist halt, glaube ich, der Punkt, über den es zu reden gilt an der Stelle bei Colin Ukbekele, dass er eben bei den Haien nicht das bekommen hat, was er gerne gehabt hätte auf dem Eis.
Ja, also er benennt das ja relativ klar, was der Grund ist, warum er geht. Und es ist halt das, was wir auch über die letzten Wochen und Monate auch immer wieder mal gerne angesprochen haben. Ne? Und was auch gerade eben ja schon der Fall war beim Interview von Mo, dass die Chancen und die Perspektiven halt auch für junge oder Nachwuchsspieler im Kader jetzt nicht, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, nicht unbedingt die aussichtsreichsten sind, ne? Weil sie halt eher dann die, ich nenne es mal, die Rollenspieler sind, die halt dann in nicht den wichtigen oder spielentscheidenden Situationen aufs Eis kommen, sondern halt dann so für die Übergangszeit, würde ich mal fast sagen. Und bei Colin Ukbekele hatte ich so das Gefühl, das mag jetzt ein bisschen abgedroschen klingen, aber ich hatte das Gefühl, er rutscht irgendwie ab in so eine Schiene, ja, hier. Soll man bitte keine Übel nehmen, aber billiger Pricefighter. Was so spielerisch aufs Eis gebracht wird, da hat man irgendwie keinen wirklichen Fortschritt gemerkt, aber es ist auch die Rolle, die er halt bekommen hat. Und es macht halt immer den Eindruck, ja, hier Tough Guy und guck, dass die Top-Spieler keine Tore gegen dich machen, aber offensiv, ja, dann bitte ein bisschen zurückhalten und Scheibe nach vorne und tief und dann ist gut. Und das dann auch so ein bisschen halt auf dem Spielsystem der Haie geschuldet. Das halt für die Jungen, für die Nachwuchsspieler nicht die Optionen und Möglichkeiten so da sind. Und wenn er die halt am neuen Standort sieht, wo er hinwechselt, ja, dann kann man ihm nur alles Gute wünschen und dass er sich dann dort so verwirklichen kann, wo er sich vielleicht auch selber sieht. Ob das realistisch ist oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, da wird man ein bisschen drauf gucken und natürlich auch, wie gesagt, ein Urkölner, wo man eben dann auch immer ein bisschen mehr über den Tellerrand vielleicht schaut als bei dem einen oder anderen. Zu guter Letzt haben wir noch Andreas Thuresson mit zwei kurzen Statements zur Saison und dann als zweites, wie er das sieht, wie es war, vor Fans zu spielen und dann eben auch zwischendurch nicht vor Fans zu spielen. Da können wir auch nochmal kurz reinhören.
Overall, I think a lot of ups and downs in the season. Started off really well and then we went into a long stretch of not so good hockey, and then we found a way to get on a winning track again, and we ended up making it to the play-in and then to the quarterfinals. So I think there was a lot of guys that were doubting us, and we were like in the mix of talks for relegation, but we proved a lot of guys wrong, and overall I think with the season we had, we can be somewhat happy about playing playoff hockey. Of course, that's a big thing. Like, it was last year was a terrible season to play with no fans. Like, there's no atmosphere. It's, you have to try to create your own energy, and then now this year finally getting fans back was really nice, and then now in April, it was really nice to play with a lot of fans. So hopefully it doesn't keep up.
Da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, Markus. Fasst die Saison im Prinzip genauso zusammen, wie Mo das halt auch tut, nur eben in seinen Wörtern. Und das mit den Fans, dass es natürlich immer noch mal einen extra Push gibt, wenn da was von den Rängen kommt. Ich glaube, das haben wir in 2 Jahren Pandemie und in einer kompletten und einer angerissenen Corona-Saison oft genug gesehen und gehört, dass man das sagen kann. Das fällt dann doch schon auf. Ne? Also die Spieler kriegen bestimmt nicht immer alles genau mit, was da von den Rängen kommt, aber die bemerken natürlich, ob da Atmosphäre ist oder nicht.
Ja, natürlich. Also wenn du in so einer großen Halle spielst und da ist halt kein Mensch da, das hat einen völlig anderen Impact aufs Spiel, als wenn halt da mal 10.000 oder vielleicht auch volle Hütte mit 18.600 Leuten dann in der Halle sind. Ne? Man hat halt immer so eine gewisse Atmosphäre oder ein gewisses Grundrauschen in der Halle, was sich halt bemerkt macht, was man auch mitkriegt. Also da kann man viel erzählen, wegen so, ja, ich blende das aus, ich sehe das gar nicht. Ich glaube, die meisten kriegen das schon mit und werden auch dadurch gepusht, wenn entsprechend dann Stimmung in der Halle ist. Was seine Saisonanalyse angeht, beziehungsweise Rückblick, ja, er hat das, wie Moritz Müller, auch relativ nüchtern analysiert und schlägt auch in die gleiche Kerbe. Allerdings hatte ich so, glaube ich, zwischendurch ein bisschen rausgehört, dass er gesagt hat, in der Phase, wo es halt nicht so gut lief, dass er gesagt hat, wir haben in der Zeit nicht so gut Eishockey gespielt. Und das ist halt so, er geht halt schon ein bisschen tiefer, er sagt so, es lag halt an dem, was wir, oder ja, von dem, was wir geboten haben, dass wir vielleicht andere sagen so, ach, uns hat das Scheibenglück gerne mal gefehlt oder dann springt die Scheibe nicht so gut, der Gegner war besser, so, nee. Ich glaube, er hat für sich so von der Betrachtungsseite gesagt, so, nein, wir haben in dem Moment einfach nicht das gezeigt, was wir können oder nicht in dem Maße gezeigt, wie wir es uns vorstellen.
Wir sind gespannt, wie das bei Andreas Thuresson weitergeht, denn das hat er ja selber schon gepostet. Er hat einen neuen Vertrag bei den Haien unterschrieben für die nächsten 2 Jahre. Und so können wir dann eben auch jetzt den Übergang schaffen, direkt zum nächsten
Punkt, gut.
Abgänge und Verlängerung. Denn das ist dann gestern Abend auch noch rausgekommen. Luka Zenin hat es auf der Tribüne gesagt, dass er für 2 Jahre unterschrieben hat. Und gehört habe ich es dann eben auch noch von Julian Krobot und von Louis Uffing, dass sie eben auch für 2 weitere Jahre mit dabei sind.
Das haben wir im letzten Podcast schon gesagt, dass das enorm wichtig ist, dass gerade die Jungs gehalten werden und dann halt auch entsprechend mit Eiszeit nächsten Saison ihr Können weiter beweisen dürfen und noch den nächsten Schritt machen können.
Ja. Wir gucken einfach mal drauf, was die Haie die Woche verkündet haben. Wir waren ja über Twitter relativ zeitnah dran. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein bisschen drüber zu reden, weil auf Twitter sind die Zeichen ja doch etwas begrenzt. Und auch der kleine Thread, den wir da gepostet haben und der auch auf Facebook zu lesen war, sagt ja nun mal nicht alles, was wir dazu denken. Wir gucken uns mal an die Spieler, die nicht mehr im Kader sind. Markus, weil ich glaube, das geht relativ schnell. Wir fangen im Tor an. 3 von 4 sind nicht mehr dabei. Philipp Maurer, Justin Pauli, Thomas Pöpperle, die 3 sind an der Stelle dann im nächsten Jahr nicht mehr im Haie-Kader. In der Verteidigung eben Colin Ogbekile und Karl Niel. Und im Sturm Marcel Barenka, Lucas Dumont, Quinton Howden und Marcel Müller. Dazu sagen wir auch direkt, ne, Marcel Barenka und Lucas Dumont, die haben sich für andere Vereine entschieden. Die hätten wahrscheinlich eine Vertragsverlängerung von den Haien bekommen. Colin Ogbekile eben dasselbe, das haben wir eben von ihm selbst gehört. Und bei den anderen gibt es einen, bei dem es dich überrascht, dass er nicht mehr mit dabei ist. Nö, ne?
Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Und wenn man das Ganze sich anguckt, bis auf jetzt die beiden Torhüter, ist ja eigentlich auch eher gut, Colin Ogbekile jetzt wegen der Verletzung länger nicht dabei gewesen, aber der Einzige, der dann wirklich regelmäßig immer im Kader war, ist halt Lucas Dumont. Ne? Der Rest ist halt gerne mal auf der Tribüne gesehen worden.
Ja, also bei Karl Niel, der ist später zugekommen, der hat wenig Möglichkeiten gehabt, sich zu zeigen, belegt eine Lizenz, das ist klar. Heute haben wir lang und breit drüber gesprochen. Philipp Maurer, wie gesagt, dass man sich da trennt, das zeigt natürlich auch, dass er im Zweifelsfall nicht Backup der Haie nächstes Jahr geworden wäre.
Absolut.
Ja, und dann ist natürlich auch klar, dass nach der Zeit die Zeichen da dann auch eher auf Trennung stehen. Und ja, Marcel Müller hat jetzt zwar am Ende gespielt, aber eben auch dann erst, als Sebastian Uvira sich wieder verletzt hat und da dann wieder ein Platz frei war. Ansonsten Quinten Howden, Marcel Barinka auch am Ende schon nur noch auf der Tribüne. Und wie gesagt, die Einzelkritik, die haben wir letzte Woche schon rausgehauen. Da braucht man dann auch nicht mehr viel zu sagen. Weiter in Gesprächen mit den Haien sind noch 5 Spieler, 1 Stürmer und 4 Verteidiger. Im Sturm David McIntyre, in der Verteidigung Jonas Hollers, Alex Roach, Pat Zilov und Pascal Zerressen. Bei Jonas Hollers kann man sich sicher sein, da wird es um die Verletzung gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, den würde man von Haie Seite gerne halten, aber eben auch nur, wenn eben die Gesundheitslage das auch so hergibt. Wir haben es ja schon letzte Woche erwähnt. Jonas Hollers hat auch in einem Interview mit einer norwegischen Zeitung schon mal gesagt, er kann sich dann jetzt auch eine Rückkehr in die Heimat in seinem Alter vorstellen. Das dürfte so das andere sein, was da dann im Raum steht, wenn es bei den Haien nicht weitergeht. Wundert es dich bei irgendwem, dass noch Gespräche geführt werden? Also hättest du jemanden von denen gerne direkt auf der Abschlussliste gesehen?
Ah, schön, dass du diese Frage stellst. Ich versuche mal nicht um den heißen Brei herumzureden, nicht diplomatisch zu sein. Ja, also bei Alex Roach und bei Pascal Zerressen wundert es mich doch sehr.
Sind wir uns einig, dass die nur auf dieser Liste noch stehen, weil das im Zweifelsfall eine sehr günstige Lösung für die Haie ist?
Kurz und knapp gesehen, ja, definitiv, weil so was den Mehrwert auf dem Eis betrifft, wüsste ich jetzt nicht, welche Argumente gezwungen dafür sprechen, sie im Kader zu behalten.
Und dann darfst du gerne zu den anderen beiden natürlich auch noch was sagen.
Oder zu den anderen dreien, meinst du wohl eher?
Ja, mit Jonas Hollers, ich glaube, da brauchst du nicht mehr viel zu sagen, was ich nicht gerade dazu gesagt habe.
Perfekt, alles klar. Ja, dann zu den anderen zwei. Also zu Pat Zilov habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon ganz viel gesagt und dass er durchaus eine Option sein kann, wenn man denn nicht vom Spielerischen her, ja, was sein Spiel angeht, noch ein Upgrade findet. Das hängt dann aber auch ein bisschen damit zusammen, was dann der nächste Punkt halt dann ist, den wir behandeln wollen, mit dem Scouting. Und bei David McIntyre ist halt, also sind auch da letzte Woche schon viel zu gesagt, seine Fähigkeiten sind unbestritten, aber dann kommt halt auch irgendwo sein Alter zum Tragen und die Defensive, die halt in wichtigen Phasen nicht immer das mitbringt, was sich vielleicht auch ein Uwe Krupp vorstellt über eine ganze Saison hinweg, weil da waren halt gegen Berlin 2-3 Dinge dabei, die wirklich haarsträubend waren und deswegen ist auch das so eine Sache, wenn es da was Jüngeres gibt, was in die gleiche Richtung vom Spielerischen hergeht, dann sollte man hier auf jeden Fall einen Platztausch vornehmen.
Ich habe gerade mal geguckt, ob ich auf die Schnelle den Artikel aus dem letzten Jahr von den Haien finde, wer da geblieben ist und wer nicht. Aber das ist leider so schnell jetzt nicht rauszufinden, weil es diese schöne Funktion der Haie, dass man nach Monaten suchen kann, bei der neuen Homepage leider nicht gibt. Das ist relativ schade. Und da so viele Artikel
filtern.
Ja, genau. Und so viele Artikel wieder im letzten Jahr waren, komme ich da jetzt nicht direkt hin. Denn, auf was ich hinaus will, kommen wir zu den Spielern, die einen Vertrag für die kommende Saison haben. Steht bei den Haien in dick und fett dabei mit dem Stand des heutigen Tages. Und das ist was, das hat die letzten Jahre, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht dabei gestanden. Und da kann man jetzt natürlich vermuten, was man möchte. Ich sage, da geht es um zwei Sachen. Da geht es natürlich zum einen um John Matsumoto, der eine Vertragsverlängerung bekommen hat, wo allerdings auch direkt dabei steht: Wir planen John Matsumoto als Spieler mit deutschem Pass ein. So, wenn er diesen Pass aber bis September nicht hat, dann wird er nicht lizenziert.
Vollkommen richtig.
Also, und dann ist die Frage, wie lang ist das dann absehbar oder eben nicht, dass man sich dann vielleicht dann doch nochmal von ihm trennt. Und ansonsten, im Zweifelsfall riecht das Ganze eben auch noch nach der ein oder anderen Vertragsauflösung, vielleicht bei Spielern, wo wir noch nicht wissen, wie lang die Vertragsverlängerung ist. Ne? Das ist nach der ganzen Corona-Zeit natürlich immer so eine schwierige Sache, schwierig zu bewerten auch. Da wird es mit Sicherheit auch die eine oder andere Vereinbarung gegeben haben, die nicht in einem Vertrag drinsteht oder da nicht drinstehen kann. Aufgrund irgendwelcher Regularien muss man jetzt ein bisschen abwarten. Wir gucken uns das jetzt aber an. An der Stelle fangen im Tor an. Da steht bei mir als einziger momentan alleine auf weiter Flur im Tor Niklas Lunemann. Sind wir uns einig, dass da noch zwei dazukommen werden, Markus?
Ja, davon gehen wir mal ganz stark aus, weil allein durch den Abgang von Philipp Maurer ist natürlich jetzt auch eine Förderlizenzstelle in Bad Nauheim frei geworden. Und da wüsste ich jetzt spontan niemand anders als Niklas Lunemann, der dort den Posten einnehmen könnte bei uns.
Der auch letztes Jahr schon ein Spiel für Bad Nauheim gemacht hat, nicht zu vergessen. Ne? Neben der Junghai-Saison auch da natürlich schon einen Einsatz in der DEL2 hatte. Und jetzt in den Playoffs ja auch ein Drittel lang schon mal bei den Haien reinschnuppern durfte. Wir kommen gleich nochmal auf die Neuzugänge, die wir so in der Gerüchteküche haben, die teilweise ja schon inoffiziell bestätigt sind. Kommen wir gleich zu gucken. Jetzt erstmal auf die Abwehr, da stehen vier Namen. Wir haben letzte Woche gesagt, wenn da die vier Namen stehen, Ubekile, Glötzl, Senhen, Moritz Müller, können wir damit sehr gut leben. Jetzt steht da anstatt Colin Ubekile ein Maury Edwards. Ändert das irgendwas daran, was wir letzte Woche gesagt haben? Nicht viel, ne?
Ja gut. Aus deiner Lizenz vergeben, keine aus deiner Lizenz vergeben.
Also. Das ist aber, also, ja, und vom Alter her natürlich klar auch, ne, aber wie gesagt, wir haben vier feststehende Spieler. Dann kommt es natürlich darauf an, wer von den vier Verteidigern, die noch in Gesprächen sind, noch davon kommt. Aber in der Verteidigung wird noch ein bisschen was gebastelt werden, nehme ich an.
Ja, also da ist, glaube ich, aktuell sowas von den Namen her angeht, die größte Baustelle oder die größte Unklarheit auch, wie da das genaue Lineup aussehen wird. Also im Sturm sieht es dagegen schon etwas anders aus.
Ja, da haben wir 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spieler stehen für nächstes Jahr. Das heißt, wir hätten theoretisch schon ein komplettes Line-up jetzt dabei. Julian Krobert, Lenten Ferraro, Maxi Kamera, John Matsumoto, Alex Oblinger, Marc Olver, Sechsel, Pascal Steck, Andreas Thoresson, Luis Öffing, Sebastian Uvira und Robin van Kalster stehen da momentan. Das sind 11 der 12 Spieler, die zuletzt bei den Haien im Line-Up gestanden haben. Wie gesagt, der Einzige, der aus dem 12er-Line-Up weg ist, so wie es zuletzt gespielt hat, Verletzung von Sebastian Uvira natürlich mal außen vor gelassen, ist Luca Dumont. Ansonsten sind 11 Spieler mit dabei wieder. Schwierige Personalie, 6-0?
Meist diskutierteste auf jeden Fall. Also es stellt sich halt die Frage nach dem Sinn und Nutzen einer Ausländerlizenz für die vierte Reihe, weil sowohl was die Eiszeit angeht und auch die Aufgabenverteilung im Team, habe ich da echt Bauchschmerzen mit so einer personellen Entscheidung. Also da bin ich mir eigentlich sicher, dass es dort auch Spieler ohne Lizenz gibt, die diese Rolle ähnlich gut, ich möchte nicht unbedingt sagen besser, aber ähnlich gut zumindest ausfüllen können.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall dann gleich noch zu, wenn wir die neuen Namen einfach mal ein bisschen reinholen. Wir haben es eben schon gesagt, Andreas Thoresson hat selber gesagt, 2 Jahre der neue Vertrag. Der gute Mann ist fast 35. Ist das Jahr zu viel, was wir ihn uns jetzt gönnen? Oder findest du das von der Länge her auch angemessen?
Ziehen wir mal einen kurzen Vergleich. Also wenn wir die 2-Jahres-Verlängerung von Julian Krobert und Luis Öffel nehmen, unbestritten, das ist quasi Pflicht, dass man das machen muss. Bei einem Andreas Thoresson, da bin ich, sagen wir es anders, es ist unbestritten, dass er seine Fähigkeiten hat und dass er aber auch dementsprechend eingesetzt werden muss im Spiel. Und dass diese Saison sehr schwer gefallen ist, das alles so aufs Eis zu bringen über die ganze Saison. Ja, gut, okay. Ob man aufgrund der Tatsache dann gleich um 2 Jahre verlängern muss, da kommt dann wieder das Gefühl der Bauchschmerzen. Warum hätte es nicht ein Jahr auch getan? Oder wo liegt der Grund darin, dass 2 Jahre sein mussten? Also wir hatten ja vor der Saison gehört, als es hieß, Andreas Thursson, die heißen interessiert, dass er auch gerne in Schwenningen halt verlängert hätte, aber auch nur für mehrere Jahre. So, und dann hat Schwenningen halt gesagt, so nee, ein Jahr würden wir gerne machen, aber mehrere Jahre nicht. Und dann hieß es ja dann auch irgendwo, ja, die Haie haben Thursson Mehrjahresvertrag angeboten. Gut. Jetzt sind wir in der Situation nach der Saison. Er hat jetzt die 2 Jahre Verlängerung gekriegt, weil er scheinbar doch nur ein Jahr bekommen hat. Oder vielleicht ist es auch 1+1 gewesen und man hat noch mal ein Jahr oben drauf gepackt. Keine Ahnung, wie das genau gelaufen ist. Aber ich denke mal, ein Jahr hätte es wahrscheinlich auch getan. Und wenn man sich dann nicht hätte einigen können, ja gut, dann hätte man halt jemand Neues holen müssen. Und ich glaube nicht, dass der Transfermarkt da nichts anderes hergegeben hätte zum aktuellen Zeitpunkt.
Jetzt sind wir die durch, über die wir letzte Woche im Prinzip auch schon gesprochen haben in der Einzelkritik. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Es gibt ja auch schon einige Namen, einige Gerüchte rund um die Haie, wen wir nächstes Jahr dann eben mit dem Hai auf der Brust sehen werden. Wir fangen mal hinten im Tor an. Bekannt ist wohl die Personalie Oleg Schilin. Von den Krefeld Pinguinen geholt als dritter Torhüter vor der Saison, hat sich zur Nummer 1 gemausert in Krefeld. Ja, und hat natürlich, und das ist das Wichtigste vielleicht an der Sache, er hat den deutschen Pass, Markus.
Ja, also das ist schon mal das A und O, wo man sagen kann, ja, super, dass der Fall ist, kann man wieder eine Lizenz sparen. Je nachdem hängt es natürlich davon ab, wer halt dann sein Partner wird im Tor. Zur Personalie Schilin an sich, ich habe ihn ja hier auch aus der Nähe das eine oder andere Mal mehr begutachten dürfen als du wahrscheinlich. Von seinem Spielstil her, ja, er ist ein Torwart, der Spiele gewinnen kann. Allerdings birgt sein Spielstil halt auch eine große Gefahr und das sind Verletzungen. Und das ist das, was die Saison halt auch so ein bisschen immer mitgeschwommen ist bei ihm. Er hat, ich glaube, sogar relativ viele Spiele gemacht, aber war, so wie ich es auch von Kollegen aus Krefeld gehört habe, nicht immer hundertprozentig fit. Ja, und das ist halt so eine Sache, wo man dann drauf achten muss und abhängig davon, wer halt noch kommt bei uns, dass man hier und da vielleicht mal ihm dann die Auszeit gönnt oder geben muss, damit er dann in den wichtigen Spielen auch hundertprozentig fit ist und nicht angeschlagen ins Spiel gehen muss. Klar, man hat Niklas Nunemann, der unbestritten sein Talent hat, der vielleicht dann auch mal im Notfall aushelfen kann oder aushelfen muss. Aber es hängt halt viel, viel, viel davon ab, wer kommt da noch.
Also Oleg Schilin hat 30 Spiele bestritten, bei den Krefeldern 11 Siege dabei, 16 Niederlagen und dann eben 3 Spiele, die er nicht komplett bestritten hat, wo der Sieg oder die Niederlage eben auf den anderen Goalie ging. 11 Siege, das hört sich bei 30 Spielen nicht viel an, aber Krefeld hat eben nur 16 Siege in der gesamten Saison. Also das sind dann schon mehr als 2/3 von allen Krefelder Siegen, die sich da auf ihn verteilen. Und von daher hat er da doch auch einen großen Anteil gehabt und die Niederlagen liegen eben bei den anderen beiden Goalies und das ist vielleicht auch so ein Punkt, warum es in Krefeld eben am Ende dann nicht für mehr gereicht hat. Ein Sergej Belov mit 11 Niederlagen in 23 Spielen und jetzt gucken wir auch nochmal, um das Ganze rund zu machen, bei einem Nikita Kvap, der ja nur 11 Spiele gemacht hat, hat davon 6 Niederlagen. Und auch da wiederum einige, wo eben der Sieg oder Niederlage eben dann nicht bei ihm stand, weil er irgendwann eingewechselt wurde. Ich finde es nicht verkehrt, dass man über einen Oleg Schilin nachdenkt. Und du hast den Punkt gesagt, die Verletzungen. Das heißt, du musst dir sicher sein, dass du eine Nummer 2 hast.
Oder 1b oder
1a. Ja, genau. Oder sprechen wir besser von der 1a, 1b-Lösung, der eben auch mindestens die Anzahl von Spielen auf demselben Level machen kann. Das ist was die Haie ja quasi versuchen seit Gustav Wesslau weg ist, was bisher noch nicht ganz so geklappt hat. Oder aber du sagst, hier, da steht auf einmal ein Goalie mit Lizenz vor der Tür, der überragend ist, und den setzt du Schilin halt einfach vor die Nase. Kannst ihn spielen lassen, weißt aber auch, wenn der mal eine Verschnaufpause braucht, dann ist eben ein Schilin da. Oder im Zweifelsfall eben dann kannst du auch sagen, wenn er die Verschnaufpause kriegt, du lässt den ganz raus, besparst dir die Lizenz vielleicht für einen weiteren Spieler, holst dann einen Lunemann dazu, wenn du die Lizenz im Tor unbedingt vergeben willst. Ne?
Ja, aber das ist dann wieder die Frage, wenn ich dann eine starke Nummer 1 hole, die eine Lizenz einnimmt, brauche ich dann einen Oleg Schilin als Backup auf der Bank?
Ich finde es zumindest nicht verkehrt. Also wenn du dir andere Teams anguckst, was die Torhüterpaare in der Liga angeht, da sind schon einige dabei, die sich sowas eben leisten. Ist natürlich auch immer die Frage, wie teuer sind die Spieler dann? Na klar, da können wir natürlich nur grob spekulieren.
Das ist ein Punkt, worauf ich hinaus wollte.
Aber ich würde es zusammenfassen an der Stelle mit: Zum aktuellen Zeitpunkt sieht die Verpflichtung von Oleg Schilin nicht schlecht aus.
Ja, ich wollte das doch gar nicht irgendwie ins negative Licht drücken, sondern einfach nur halt so ein paar Punkte mitgeben, was man im Hinterkopf behalten muss und was so die Side-Facts sind an seiner Leistung diese Saison in Krefeld. Grundsätzlich, ich begrüße das, dass man einen Torhüter wie Oleg Schilin holt und dann versucht, wohl auch ein gleichberechtigtes Paar ins Line-Up aufzunehmen. Klar, natürlich, aber wie gesagt, man darf den einen oder anderen Faktor halt bei seiner Verpflichtung nicht außen vor lassen. Und darfst du dann nicht überrascht sein, sollte es in der Saison dann halt so Phasen geben, wo halt die dann vielleicht genau zum Tragen kommen und es dann nicht ganz so gut aussieht.
Wir gehen mal weiter in die Verteidigung. Wir bleiben aber in Krefeld.
Ja.
So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich den hier in der Liste finde. Ja, der wird natürlich hier, heißt der überall nur Jesper Jensen. Er heißt richtig, aber natürlich korrekt Jesper Jensen Abo. Verteidiger in Krefeld, wird auch mit den Haien in Verbindung gebracht für die nächste Saison. Wir kommen ja gleich noch zu den anderen, die da sind. Für mich ist das bisher die beste Verpflichtung von den Haien, so dass denn wirklich so kommt, dass er hier in Köln aufschlägt.
Ja, also das, was bisher so bekannt ist, klar, ist auch irgendwo der namhafteste Name, ne? Weil den kennt man halt auch international. Er ist Nationalspieler in Dänemark.
Jo.
Und ich hatte gerade irgendwie Norwegen im Kopf, aber jetzt sind wir ja wieder bei Hollers. Also wie gesagt, der namhafte Neuzugang und auch von den Fähigkeiten her das Beste, was und auch von den Namen, die wir halt in der Verteidigung haben, steht der, glaube ich, definitiv eine Stufe über dem, was bisher im Lineup ist. Also ja, Maury Edwards ist halt auch im Lineup, aber was er halt in letzter Zeit aufs Eis gebracht hat, ich denke mal, da steht er hinter einem Jesper Jensen Abo an.
Zwei, drei Zahlen noch: 38 Spiele für Krefeld gemacht, 25 Punkte dabei. War nach Olympia, war das, glaube ich, als er verletzt zurückkam von Olympia, meine ich, ne?
Ja, korrekt.
Da hat er dann die Spiele so ein bisschen verpasst. Und eine Zahl, die ich bemerkenswert finde, bei Krefeld mit einer minus 1 ist er der viertbeste Spieler im Kader.
Ja, das zeigt auch ein bisschen so seine Fähigkeiten, ne? Dass er zwar die Defensive halt nicht vernachlässigt, aber halt auch bei 5 gegen 5 keineswegs die Offensive scheut. Also es ist ein ausbalanciertes Spiel, sowohl offensiv als auch defensiv, immer ein Auge für offen und weiß, ein intelligenter Spieler, der weiß, wann er sich welcher Situation wie zu verhalten hat und auch agieren kann oder agieren muss.
Hat Überzahl und Unterzahl in Krefeld gespielt, kann also im Prinzip alles, 24 Minuten im Schnitt auf dem Eis für Krefeld, kann also auch gut was wegreißen in der Partie. Jetzt am Ende, wo Krefeld teilweise nur mit 4 oder 5 Verteidigern gespielt hat, war er je nachdem gar nicht dabei, aber als er wieder dabei war, am Ende hat er sogar Spiele mit über 30 Minuten Eiszeit gehabt, von daher. Das ist ein Spieler, den man brauchen kann und wo ich mich auch freuen würde, den nächste Saison im Trikot der Haie zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir gehen weiter in der Verteidigung nach Bremerhaven. Das haben wir schon vor einiger Zeit verkündet. Und das ist unseren Infos, wie gesagt, auch fix. Das ist Stan Dietz, Verteidiger auch da mit deutschem Pass irgendwo mit dabei. Hat jetzt die letzten Jahre eben in Bremerhaven gespielt, hat da gezeigt, was er kann, ist nicht mehr ganz der Jüngste, muss man natürlich dazu sagen. Beim Namen Dietz haben einige natürlich auch gesagt, Darren Dietz hätten wir lieber als Stan Dietz, aber das gibt's halt nicht. Aber in Bremerhaven in 3 Jahren 64 Punkte in der regulären Saison gemacht, bei 140 Spielen knapp. Das ist für einen Verteidiger ein relativ ordentlicher Schnitt. Und auch da muss man natürlich sagen, der hat natürlich auch gut Powerplay-Eiszeit bekommen in Bremerhaven.
Ja, richtig. Also auch das ist, sagen wir mal, für die Breite zumindest eine gute Verpflichtung. Ja, auch einen deutschen Pass. Wertet die Verteidigung halt in der Breite, würde ich jetzt mal sagen, weiter auf. Was die Spitze betrifft, auch da, ja, er hat gute Zahlen aufgelegt, aber ich würde ihn jetzt nicht in die Kategorie eines Abo einsortieren, sondern ein bisschen darunter. Trotz alledem finde ich das auch unterm Strich eine sinnvolle Verstärkung.
Wo man ein bisschen drauf achten muss, wenn man sich dann natürlich das anguckt, was da bei den Haien ist, beides sind Linksschützen. Ja. Das würde dafür sprechen, dass man, wenn möglich, dann noch einen weiteren Rechtsschützen verpflichtet, so Jonas Hullers dann geht, der ist ja Rechtsschütze, und ein Maury Edwards ist Rechtsschütze. Also da wären die Haie dann auch relativ verteilt aufgestellt, was die Key-Positionen betrifft. Und ja, auch bei Dietz, ne, deutscher Pass, machst du im Zweifelsfall nicht falsch, ist nicht mehr der Allerjüngste, habe ich schon gesagt. Plus-Minus-Statistik auch so ein bisschen fraglich, ne, was natürlich auch daran liegt, dass er ein bisschen von seinem Überzahlspiel auch lebt. Also ist der viertschwächste von der Plus-Minus in Bremerhaven.
Ja, aber dann
weißt du. Ja, du brauchst halt einen dahinter, der das eben auch ja. ein bisschen absichern kann. Ne? Also genau, zum Beispiel einen Moritz Müller oder eben vielleicht einen Perzilov zum Beispiel, wenn er da ist, der auch eher so der defensivere Part immer ist.
Ne? Volle Zustimmung.
Wir kommen in den Sturm. Auch da haben wir noch 3 Namen und relativ früh kam ein Name immer wieder auf und das ist auch inzwischen von Ingolstadt ja bekannt, dass er den Verein auf jeden Fall verlässt und alle würde es wundern, wenn er nicht in Köln aufschlägt. Die Rede ist natürlich von Louis-Marc Aubry. Center, 30 Jahre alt, hat keinen deutschen Pass, aber Uwe Krupp kennt ihn aus Berlin und ja, was man, glaube ich, dazu sagen kann, noch bevor ich das Wort an dich übergebe, ist gerne mal etwas unsichtbar in der Regular Season, taut aber dafür dann in den Playoffs auf oder eben umgekehrt in der Regular Season ein bisschen auffälliger. Wenn das so war, dann ist er in den Playoffs aber ein bisschen abgetaucht. Schwierig zu beurteilen. An sich natürlich ein ordentlicher Spieler, der seine Berechtigung in der DEL auch hat. Ich weiß aber nicht, wo wir ihn hinsetzen könnten.
Ich habe die Tage noch ein Statement gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob wie weit das jetzt wirklich von ihm so getätigt, also von Aubry so getätigt worden ist. Auf jeden Fall soll er gesagt haben, jetzt nach seinem Abschied, dass die Zeit in Ingolstadt für ihn eine vertane Zeit gewesen ist. Wenn er das so gesagt hat und er so mit dem Mindset nach Köln kommt, ach ja, unter Uwe Krupp habe ich halt gut gespielt, der weiß mich zu handeln, der weiß mich einzusetzen und er dann jetzt auch beweisen will, dass er es besser kann, als er es in Ingolstadt gezeigt hat. Gut, er hat jetzt 30 Punkte in dieser Saison in 47 Spielen gemacht, ist es natürlich auch nicht schlecht, aber also wenn er mit dieser Einstellung da reingeht und Uwe Krupp hat das auch von ihm erwartet, dass er zeigen soll, hey, du weißt auch, ich weiß, dass du es besser kannst, du weißt es selber und du bekommst halt die Chance hier, es zu zeigen und er das aufs Eis bringt, dann kann das natürlich für die Haie eine Win-Win-Situation sein. Aber wie gesagt, es kann. Das schwingt halt immer mit, was du halt gesagt hast in seinen Performances, dass er halt entweder in der Hauptrunde ja meist halt unsichtbar ist, dann hat er, was man mitnehmen muss, wenn er mal an Scoren kommt. Und so, er ist halt so ein streaky Player auch, würde ich ihn beschreiben. Wenn es dann mal läuft bei ihm, dann kommt doch ordentlich was aufs Scoreboard. Das hängt aber viel davon ab, meiner Meinung nach, so wie ich ihn immer halt gesehen habe im Spiel, auch in Berlin. Es hängt viel auch von seinen Mitspielern ab, die halt mit denen halt in der Reihe zusammenspielt. Und wenn die halt ins Rollen kommen, dann ist er halt auch präsent. Er ist jetzt, glaube ich, nicht der Spieler, der von sich aus alleine vorangehen und das Spiel entscheiden kann oder dann den Rest mitreißen kann. Das ist ja, glaube ich, nicht so von seiner Spielweise. Und von daher, es kann gut gehen. Es kann auch genauso gut sein, dass er über die Saison halt kaum zu sehen ist, schnell in Kritik gerät und wenn es dann für die Playoffs reichen soll, dann plötzlich der Spieler ist, der dann auf den Plan tritt und da ist aber, da ist viel kann, wenn, vielleicht, aber schauen wir mal drin.
Also ich habe mir jetzt gerade mal so ein bisschen seine Monatsstatistiken angeguckt, da sieht man das auch schon so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, von wegen streaky Player. Ich nehme jetzt einfach mal 2 Monate raus, wo nicht viele Spiele waren, also den Februar und den April. Aber wir haben da so Punkte stehen wie 5 Punkte in 6 Spielen, 9 in 11 Spielen, 6 Punkte in 5 Spielen, aber eben auch sowas wie 3 in 6 oder sogar einmal 2 Punkte in 8 Spielen. Und das war eben jetzt aus Sicht der Ingolstädter zum schlechten Zeitpunkt, nämlich im März erst, also kurz vor den Playoffs. Und in den Playoffs ist er ja dann auch nicht mehr so wirklich aufgetaut in den Spielen. Gegen die Haie hat er 1 Punkt gemacht, mit einem Assist, aber sonst da dann eben auch nicht viel gewesen. Ich würde es tatsächlich so empfinden wie du. Das ist ein Spieler, der, wenn es gut läuft, der dir dann auch nochmal dieses kleine Extra geben kann, dass es dann eben noch besser läuft. Aber ich glaube, es ist ein Typspieler, für den es generell schon mal gut laufen muss. Ja, und das muss jetzt nicht nur On-Ice-Faktoren haben, sondern auch Off-Ice-Faktoren. Und da haben wir ja in der Serie mit den Ingolstädter Jungs von der Taskforce Kleeblattl öfter darüber gesprochen, dass es bei denen eben auch so Off-Ice eher ein bisschen schwieriger war, die Tage. Also von daher kann es natürlich auch gut daran gelegen haben. Ich bin der Letzte, der Spieler verteufelt, bevor sie einen Fuß aufs Eis bei uns gesetzt haben. Aber natürlich, je länger du dabei bist, je länger du die Spieler kennst, hast du natürlich auch so eine gewisse Vorahnung oder Erwartung an die. Und die ist bei mir, bei Louis-Marc Aubry, wirklich von, das kann der Riesenbast werden oder das kann nächstes Jahr unser punktbester Spieler werden.
Ja, die Streuung ist da sehr, sehr groß.
Richtig, genau. Und da, es ist schwierig, wie gesagt, ne? Muss man halt in Uwe Krupp vertrauen, der ihn kennt, der ihn vielleicht auch besser zu handeln weiß als ein Dachschäden in Ingolstadt. Wird man sehen, muss man gucken. Aber wie gesagt, wenn du so einen Spieler holst, dann muss der auch liefern. Ansonsten hat er eben ganz schnell diesen Stempel früh aufgedrückt, glaube ich.
Ja.
Lass mich gucken, wen haben wir denn noch? Wir haben noch jemanden von einem Team, was noch in den Playoffs gerade dabei ist. Das ist Jason Best. Den kennen wir in Köln. Der möchte wohl wieder zurück. Das hat man auch relativ früh schon gehört, dass er nicht in Mannheim bleiben möchte. Inwieweit das zum Beispiel mit einem Pavel Groß noch zu tun hat oder nicht, lassen wir an der Stelle mal unbeantwortet, weil das wäre reine Spekulation, die wir machen können. Wir haben es die Tage schon mal davon gehabt. Sein Abgang aus Köln war ja auch nicht ganz ohne Nebengeräusche. Von daher doch ein bisschen verwunderlich, dass er wieder in Köln aufschlägt. Aber auch da haben wir natürlich einen deutschen Pass. Und wir haben es am Anfang gemerkt, es sind viele Spieler, auch viele deutsche Spieler, die die Haie verlassen. Da muss man natürlich auch da eben Spieler holen, die eben den richtigen Pass vorzeigen können. Und wenn es keine deutschen Spieler an sich sind, dann nimmst du eben die mit dem Doppelpass. Und wenn ein Jason Best zu dir kommen will, dann, hey, dann darf er gerne auch kommen. Wir kennen ihn, Unterzahl Spezialist möchte ich nicht mal unbedingt sagen, aber hat natürlich auch seine guten Phasen in Unterzahl, hat dieses Jahr auch in Unterzahl für die Adler auch schon wieder getroffen. Ich glaube, es gab keine Saison in den letzten Jahren, wo er nicht mindestens einmal in Unterzahl getroffen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das kann gut sein.
Müsste ich jetzt aber zu lange suchen, um das zu bestätigen. Das lasse ich jetzt einfach mal als gefährliches Halbwissen im Raum stehen. Negativ kann man natürlich aber auch sagen, du weißt, was du von Jason Best bekommst und du wirst eigentlich keinen Top-6-Spieler bei ihm bekommen, sondern machst im Prinzip tatsächlich nur die Breite des Kaders etwas weiter. Ne?
Ja, genau das ist das, was ich auch gesagt hätte. Also in erster Linie, klar, deutschen Pass. Und man weiß halt, was man bekommt. Und man kann einfach nicht dann irgendwas Besonderes von ihm erwarten, sondern er ist dann der grundsolide Spieler für die Bottom Six, von denen wir kaum welche haben.
Ein ganzer Kader voll, Entschuldigung.
Der das, schön gesagt, der das Angebot auf dieser Ebene halt nochmal breiter macht. Da kommen wir dann auch wieder zum Anfang, zur Aussage von Moritz Minner. Ja, der Kader war nicht tief genug. Was diese Position, diese Planstelle betrifft, finde ich, wir sind doch tief genug aufgestellt, breit genug aufgestellt. Da hätte ich mir halt gerne irgendwas für die Spitze oder so versprochen, was hat den Kader da qualitativ verstärkt. Und das ist aber dann wieder die Sache, ja, so ein Spieler mit deutschem Pass, der den Kader in der Spitze verstärkt, die findest du nicht wie Sand am Meer und die kosten halt dementsprechend auch. Und da musst du halt dann auch so vom Team und von der Ausrichtung her andere Argumente, glaube ich, mal auf den Tisch legen, als das, was die Haie momentan so bieten können.
Einen letzten haben wir noch auf dem Plan. Das ist Carter Proft von der DEG. Wenn man sich das Jahr von Carter Proft anguckt, dann sieht das richtig gut aus. Also es sind sehr ordentliche Zahlen, die er aufgelegt hat in Düsseldorf. 17 Tore, 26 Punkte insgesamt. Ist also eher der vollstreckt hat. Dann dabei hatte auch in der Reihe zumeist im Jahr einen Daniel Fischbuch mit dabei, der natürlich auch sehr gerne die Scheiben auflegt für seine Nebenleute.
Hat er nicht mit Alex Wartha gespielt?
Nee, mit Fischbuch oder eben ansonsten mit Jerry D'Amigo, aber wer eigentlich immer mit dabei war, war Stephen McAuley.
Okay.
Und dann wirklich die meiste Zeit, also ab dem 5. Spieltag war es, lass mich kurz gucken, bis Spieltag 28 war es Daniel Fischbuch, dann war eine kurze Zeit Cedric Chiemens mit dabei, dann Jerry D'Amigo, aber zum Ende der Saison und eben auch dann in den Playoffs war es wieder die Reihe mit Daniel Fischbuch, die am Anfang der Saison so gut funktioniert hat tatsächlich.
Na gut, dann siehst du natürlich auch, wo die Reise dahin geht, ne? Was er halt für sein Spiel an seiner Seite benötigt.
Ja, ist das vielleicht der an einer Seite von einem John Matsumoto zum Beispiel. Ja, wo mal jemand steht, der dann eben auch das Tor trifft, wie es zum Beispiel über weite Strecken der Saison ein Landon Ferraro war, der dann daraus was machen konnte, was John Matsumoto eben vorbereitet hat.
Ja, genau. Also das ist dann auch der Spieler, der sich vorm Tor, glaube ich, auch ganz gut behaupten kann. Und zum einen dann vielleicht auch einem John Matsumoto mehr Freiheiten geben kann und trotzdem selber halt weiß, wo das Tor steht und dann die Chancen halt auch verwerten kann. Klar, ist jetzt seine erste, obwohl nee, er war doch vorher schon mal in Mannheim, hatte doch ein paar DEL-Spiele gemacht.
Ja, oder? In Mannheim und in Wolfsburg, da ist er ja, bei beiden nicht so wirklich angekommen.
So seine ersten Schritte, jetzt hat er seine erste richtige Saison auf DEL-Niveau halt gespielt und da sind 17 Tore natürlich schon mal eine Ansage.
Ja, er hat vorher in den Jahren in der DEL-2 wohlgemerkt nie mehr getroffen als jetzt in Düsseldorf. Ne? Das ist halt der Punkt, den ich anführe. Das ist auf der einen Seite jemand, der dir vielleicht die Anzahl von Toren auch bei den Haien geben kann. Auf der anderen Seite mit den Leistungen, die in den Vorjahren, wenn du dir das anguckst, hat er auch das Potenzial, ein absolutes One-Hit-Wonder gewesen zu sein.
Sebastian Uvira.
Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil auf einem Level drunter halt, weil alle schwächeren Leistungen, also von den Zahlen her jetzt rein, weil ich habe mir die Spiele in der DL2 natürlich nicht angeguckt, aber von den Zahlen her war in der DL2 einfach deutlich schwächer. Und das ist nochmal eine Nummer drunter, als Sebastian Uwira jetzt das in Köln halt hatte. Der hatte da auch ein super gutes Jahr und dann halt viele so La-La-Jahre, wo er natürlich auch öfters mal verletzt war, muss man dazu sagen. Aber ja, klar, ne? Bei Sebastian Uwira legt sich alles auf die 30-Punkte-Saison. Davor und danach waren es halt im Schnitt so irgendwas zwischen 10 und 20 Punkten. Ne? Und so sieht es halt auf der Seite eben bei einem Carter Proft eben auch aus. Sind wir uns einig, dass da viel Potenzial ist bei den 6 Namen, die wir inzwischen mit den Haien in Verbindung gebracht bekommen? Dass auf der anderen Seite das aber auch Spieler sind, wo wir ja jetzt schon gesagt haben, da muss auch wieder einiges zusammenkommen, dass das passt?
Ja, genau das ist das. Also Potenzial definitiv vorhanden. Gut, ich glaube mal Jason Bass lässt mal einfach aus. Also nehmen wir mal Carter Proft, Louis-Marc Aubry für den Sturm jetzt. Da ist viel kann, aber was bei mir so ein bisschen jetzt noch im Hinterkopf schwirrt, ist, ich nenne jetzt einfach mal 3 Namen: Andreas Thuresson, Carter Proft und Maxi Kamara. Meinst du, sind das 3 Spieler, die man vielleicht auf 3 Reihen aufteilen kann? Wenn mal an, jeder liefert so zwischen 15 und 20 Tore. Ist es das, was man erwarten kann im Optimalfall? Ist es das, was man darunter verstehen würde, den Kader breiter aufstehen, aber in der Spitze verstärken?
Also breiter aufstellen, ja. In der Spitze verstärkt sehe ich da noch nicht. Und ich glaube, da komme ich jetzt an den Punkt, wo wir mal die Aufstellung nochmal durchgehen, die wir ja die Tage schon mal auf Twitter gepostet haben. Ich habe das auch tatsächlich hier vorliegen. Und zwar im Tor ist es ganz einfach. Wir haben ein Oleg Schilin, wir haben ein X auf der zweiten Stelle. Ob das eine 1A, 1B-Lösung mit einem deutschen Torhüter, mit einem Lizenztorhüter oder eben eine klare Nummer 1 dann ist, die dann noch kommt, lassen wir an der Stelle mal offen. Genau. In der Verteidigung. Ich habe immer versucht, so ein bisschen zusammenzulassen, was zusammengehört bei den Reihen. Also Mo Müller, Maury Edwards stehen beide weiterhin im Kader. Kann man vielleicht von ausgehen, bilden auch nächste Saison wieder das Pärchen. Dann habe ich einen Jensen Abo zusammen mit einem Jan-Lukas Senhit. Der sollte den nächsten Schritt machen. Würde ich an der Seite von Jensen Abo auch sehen, dass das gelingen kann. Der könnte da genug Stabilität bieten. Ansonsten würde das Ganze natürlich auch mit einem Jonas Hulles funktionieren, so er denn bleibt. Einen Pat Silov sehe ich zum Beispiel dann eher an der Seite von einem Stan Dietz. Und dann haben wir auf Position 7 und 8 die Namen Pascal Zerressen, Roach, ein deutscher Spieler eventuell, der da noch nicht genannt ist, und eben ein Maxi Glötzel. Also um nochmal zu sagen, Mo Edwards, Jensen Abo und Senhön, dann einer von den beiden Fragezeichen mit Lizenz oder eben ein neuer Lizenzspieler mit Stan Dietz. Und dann einer von den Fragezeichen mit deutschem Pass zusammen mit Glötzel auf 7 und 8 in der Verteidigung. Im Sturm habe ich es mir sehr einfach gemacht. Erste Reihe Thuresson, McIntyre, Ferraro, / McIntyre, ein anderer Lizenzspieler. In der zweiten Reihe die 3-9, Proft, Aubry und Best. Dann Krobot, Matsumoto, Kamera, so wie sie am Ende zusammengespielt haben. Öffing, Olver, Uwira, so wie sie am Ende zusammengespielt haben. Und Sill und Oblinger sind dann deine Spieler 13 und 14. Das ist, glaube ich, in der Breite und dann auch in der Tiefe. Wenn du einen Sill und einen Oblinger jetzt einfach nur mal bei uns im gespielten Lineup auf 13 und 14 hast, hast du natürlich viel mehr Qualität, die du bringen kannst, wenn dir irgendwer vorne wegbricht. Was es nicht ist, ist die Qualität in der Spitze. Also Qualität in der Breite, finde ich, haben die Haie damit dazu gewonnen. Und Qualität in der Spitze, ja, sehe ich halt momentan noch nicht. Das ist das, was wir eben, glaube ich, gesagt haben.
Also alles in allem, ich versuche halt parallel auch so ein bisschen noch zu basteln. Ich habe die Tage auch versucht, irgendwie mal einen Kader zusammenstellen und habe mich da wirklich schwer getan, weil was halt wirklich auffällt, wir haben über Jahre immer festgestellt, was den Hallen fehlt, sind eigentlich oder ist eine vernünftige Anzahl an Centern. So, und wenn ich mir jetzt dieses provisorische Line-Up oder dieses Gedanken-Line-Up mal vor Augen führe, dann sehe ich da eine Überanzahl an Center, weil dann habe ich einen Louis-Marc Aubry, ich habe einen John Matsumoto, vielleicht mit deutschem Pass, dann habe ich einen Mark Olver, dann habe ich einen Zach Sill, dann habe ich einen Jason Bass, dann habe ich einen Carter Proft.
Ja, der aber auch eher außen gespielt hat in Düsseldorf,
muss man dazu sagen. Aber von den reinen Fähigkeiten her hat man halt ein Überangebot an Jungs, die halt in der Mitte spielen können. Klar, ist natürlich für Überzahl, Unterzahl ganz sinnvoll, wenn man noch einen zweiten guten Bulli-Spieler Center halt mit aufs Eis bringen kann. Muss halt nicht irgendeinen aus einer anderen Reihe nehmen. Okay, unter dem Aspekt kann ich das verstehen. Aber so diese reinen Flügelspieler, die halt da ihr Spiel sehen und ihr Spiel haben, das geht uns jetzt irgendwie so ein bisschen ab. Und wenn ich dann die Reihen so mal zusammenstelle und dann hinten überlege, also im Tor halt nach Möglichkeiten Spieler mit deutschem Pass, um halt dann im Feld noch eine AL-Lizenz zu verplanen, dann habe ich halt hinten dann ja Jensen Abo, einen Maury Edwards plus dann vielleicht einen Jonas Hollos oder halt einen Pat Seedorf oder jemand ganz anderes. Und im Sturm habe ich dann halt mit Turo Sanfraro, Aubry und halt Özil. Da ist halt die Frage, wo sieht Uwe Kopp ihn? Vor der Saison hat er ja auch gesagt, da war Sexe ja am Anfang verletzt, glaube ich, Schulterverletzung war es ja, dass wenn er zurückkommt, er einer der wichtigsten Spieler für ihn ist im Kader. So. Und er hat ja auch nicht umsonst das A aufs Trikot gekriegt. Und da weiß ich halt nicht, ob er ihn wirklich als, so wie es jetzt im fiktiven Lineup ist, als Stürmer Nummer 13 sehen würde, der halt für die Kabine und so und für Unterzahl mit als Lineup kommt und dann halt nur 6 Verteidiger hinten. Oder wie man das dann handhabt. Und da tue ich mich echt schwer, da irgendwie einen roten Faden zu finden in dieser Kaderzusammenstellung. Da muss ich ganz ehrlich passen, weiß ich nicht.
Ich flechte einfach den nächsten Punkt, den ich auf der Liste habe, einfach an der Stelle mal mit rein. Der blickt wieder so ein bisschen auf die Neuzugänge. Thema Scouting. Das ist natürlich jetzt alles sehr einfach. Das sind alles Spieler aus der Liga, die man halt kennt. Ich glaube, da gibt's keinen, der dir irgendwas liefert, was du im Zweifelsfall nicht von ihm erwartest. Das ist aber auch wieder keiner, den du jetzt holst, weil du ihn länger schon beobachtest, den vielleicht kein anderer auf der Liste hat. Wie nenne ich da mal als Beispiele? Ein Wayne Simpson in Ingolstadt. Nee, wer war das denn vorher? Wie hieß der denn? Der relativ kleine Flügel, Kelleher. Danke.
Tyler Kelleher.
Ein Jaden DeJournaux in Düsseldorf. Ja, Spieler, die du holst, die vorher vielleicht wirklich niemand so richtig auf dem Zettel hat. Das sehe ich bei den Haien, auch bei denen, die da vielleicht noch kommen werden, wieder nicht aktuell.
Nee, halt so gar nicht. Und das zieht halt auch, wie gesagt, das ist immer dieses rote Fadenprinzip. Das ist halt immer wieder dasselbe Schema. Ganz ehrlich, wie oft hat man deine Spieler im Zweifel gesehen? Ne? Da hast du dann, siehst du pro Saison die Leute maximal 4-mal, über 2 Saisons gesehen vielleicht dann auch 8-mal. Vielleicht siehst du in den Playoffs dann noch ein bisschen was. Ja, aber das sind halt die Eindrücke, die man halt aus den eigenen Spielen gegen die hat. Ob man dann so den Blick dann halt noch auf die hat, wie es dann in den anderen Spielen läuft, stelle ich das erstmal in Frage. Lass mal ein bisschen an der Seite. Und diesen Blick über den Tellerrand DEL hinaus, so offensichtlich scheint ja bei den Haien nicht zu existieren. Klar, dann gibt es ja immer mal wieder dann Spielerprofile, die dann eingereicht werden oder von Managern, die ihre Jungs dann irgendwo unterbringen wollen, dass man sich dann vielleicht ein bisschen mit denen beschäftigt, aber so wirklich im aktiven Spielbetrieb, in der Saison, die dann halt zu sehen oder vielleicht mit denen auch mal vor Ort zu sprechen, wie es dann in der Vergangenheit ein Jan-Axel Alavara ja perfektioniert hat in Mannheim, der er hat ja auch gesagt in einem Interview, dass er schon 2 Jahre, würde ich sogar 3 Jahre im Voraus das erste Mal mit potenziellen Spielern in Kontakt tritt und dann regelmäßig mit denen spricht und sich vor Ort erkundigt und dann Leute dann da sind, die sich für ihn erkundigen, dann regelmäßiges Feedback einholt, das sehe ich bei den Haien einfach nicht. Und das vermisse ich auch ganz stark, weil das ist es doch, womit man dann auch mal Qualität in den Kader holen kann oder auch mal ein Experiment machen kann. Vielleicht irgendwo man sagt so, oh, guck mal, der ist vielleicht so ein Sleeper, der noch nicht so das gezeigt hat, was man eigentlich in ihm sieht. Lass uns das doch mal versuchen. Und das haben wir halt einfach nicht. Wir holen nicht immer nur das, was man kennt. So dieses, ach ja, das Bekannte habe ich ja mal gesehen, ist gut, ja super, nehmen wir. Ob wir den wirklich brauchen, ob der wirklich passt, ist dann wieder eine andere Frage.
Ich möchte dem wirklich, wirklich gar nichts an der Stelle hinzufügen, weil da genau alles gesagt ist eigentlich. Was noch auffällt, wenn man sich das anguckt, da sind natürlich bei unseren Neuzugängen sind einige mit dabei, die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Ich erinnere mich dran, es ist schon ein paar Jahre her, da hat Moritz Müller einen Ausbruch in Iserlohn gehabt, der Iserlohn am Ende sehr viel Geld beschert hat durch den Verkauf von Merchandise mit dem Slogan Kanada 1C, weil die eben damals viele Spieler hatten, die das hatten, also wie das zum Beispiel Bremerhaven natürlich auch hat. Aber wenn man jetzt mal guckt bei den Haien, wenn ich drauf schaue, sind da jetzt schon mit Schillin, mit Dietz, mit Proft und mit Best vier Spieler dabei bei den Neuen. Dazu bleiben natürlich bei den Haien aktuell Olver und Van Kalster, die das haben. Dazu soll ein John Matsumoto kommen. Das heißt, wir haben da jetzt auch schon 7 Spieler in der Kategorie. Und das ist dann, glaube ich, wirklich... Ja, das ist im Prinzip ein Drittel deines Line-Ups, ne?
Und zum Vergleich, diese Saison waren es 5.
Diese Saison waren es 5 und wie gesagt, ein Robin van Kalster ziehen wir da natürlich auch trotzdem nochmal mit dazu. Auch diese Saison, muss man ihn unbedingt mit dazu zählen. Egal, er steht aber eben so mit drin. Letztes Jahr haben ihn die Haie nicht lizenziert, weil er eben keinen deutschen Pass hatte, weil er eine Lizenz vergeudet hätte, in Anführungszeichen. Also von daher sollte man ihn da schon mit reinrechnen auch. Oh. Und ja, sprechen wir dann nächstes Jahr über Colonia 1C, Markus.
Du, was das angeht, ich freue mich auf das erste Spiel in Iserlohn, weil ich kann mir vorstellen, da sind Plakate und Banner jetzt schon in Arbeit und in Planung.
So, dass denn alles soweit kommt. Also wie gesagt, alle Neuzugänge noch nicht offiziell, aber wir gehen bei allen davon aus, sonst würden wir nicht so frei drüber reden. Ja, ich habe, was haben wir gesagt, Bremerhaven dieses Jahr mit den meisten in der DL hatten 8, ne?
Ja, es kann hinkommen.
Ich kann mal schnell gucken. Ich habe es ja noch so ein bisschen auf wenigsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind es sogar 4, 6,
7, ja, ich sehe es gerade auch. 9, ja.
Neun. Und da natürlich dann auch, wenn man bei den Haien sagt, wir rechnen da einen Robin van Kalster mit rein, dann rechnen wir bei Bremerhaven natürlich auch einen Tim Lutz mit rein.
Ja, klar.
Ne? Der hat ja auch
recht für alle.
Der hat ja auch den Schweizer Pass. Ja, mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Ne? Wir haben es die Tage schon gesehen. Auf Twitter ja auch einige aktiv. Der Twitter-User Balu, der hat ja auch schon mal eine Alters Tabelle aufgestellt, die haben wir uns dann mal entliehen, beziehungsweise retweetet, wie das bei den Haien aussehen könnte und da fehlt halt dann eben genau dieser Mittelbau. So zwischen 25 und 30, wo die Haie halt wirklich ganz schwach aufgestellt sind, wo du halt wirklich dann gucken musst, dass junge Spieler jetzt mal länger bei den Haien bleiben. Ein Lucas Dumont, ein Colin Ukbekele sind ja jetzt die Nächsten, die da gehen.
Es ist ja nicht nur von 25. Also man kann ja wirklich sagen, das Loch klafft ja eigentlich schon so ab 2021, also von 2021 bis hin zu 27. Da finden sich, lass mich kurz überlegen, ich glaube, da finden sich 2 oder 3 Spieler. Da hast du einen Julian Krobert in der neuen Saison, der halt 21 wird. Dann hast du einen Max Kamera mit 25, dann hast du einen Louis Oeffing mit 22. Ja, dann war es das dann aber auch schon wieder. Ja, Lando Kasende zur neuen Saison 21, aber. Und dann kommen wir wieder dann zu den Spielanteilen, zu den Rollen, die die Jungs dann spielen. Außer Maxi Kamera ist dann keiner dabei, der halt in entscheidenden Phasen mit auf dem Eis steht.
Ja, richtig. Deswegen. Da haben die Haie momentan ihr Problem, das haben sie aber nicht erst jetzt, sondern das haben sie ja tatsächlich schon seit Jahren. Also da müssen wir nochmal ein bisschen drauf achten, jetzt in der Offseason, was sich da so entwickelt.
Absolut.
Markus, hast du noch was dazu beizutragen? Zu den neuen Spielern, zum Kader der Haie oder Ähnliches?
Also wir haben jetzt groß und breit vieles diskutiert und erläutert. Was mir halt so ein bisschen immer noch mitschwingt, sind halt dann Interviews oder Veröffentlichungen, Konzeptvorstellungen, die Haie in den letzten Wochen und Monaten gerne publiziert haben und Ausrichtung für die Zukunft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was dort, ich nenne es mal, bewusst propagiert wurde und das, was jetzt aktuell gelebt wird, da klafft für mich so eine kleine Lücke. So wie bei dem Mittelstand, ich nenne es mal Mittelstand der deutschen Spieler oder der Nachwuchsspieler, die halt im Line-Up irgendwo fehlen, klafft hier auch so eine gewaltige Lücke, meiner Meinung nach. Also man verkauft oder man artikuliert in der Einrichtung, dann der Öffentlichkeit, wie man sich aufstellen möchte, was man planen, was man machen will. Und da guckt man sich dann so die Planung an und fragt sich, okay, was stimmt hier gerade nicht?
Ich bin gespannt, wie es nächste Saison wird. Philipp Walter und Uwe Krupp haben ja auch die Trommel für die nächste Saison ordentlich gerührt gestern. Aber bleibt abzuwarten, ob das ein verfrühter Schuss war, der nach hinten losgeht, oder ob man da tatsächlich jetzt über den Sommer dann tatsächlich das Team dahin bringt, dass es diesen Worten auch Taten folgen lässt. Apropos Worten auch Taten folgen lassen, lieber Markus.
Jetzt geht's los.
Wir kommen zur Saisonwette.
Du hast gerechnet.
Ich habe gerechnet, einige von euch haben natürlich mitgemacht, ihr müsst natürlich selber rechnen, das übernehme ich nicht für euch und ihr seid natürlich auch dafür verantwortlich, dass das Geld an die entsprechenden Stellen geht, wo ihr es gerne hinhaben möchtet. Ich hau noch mal meine Saisonwette raus. Ich habe dabei gehabt 1 Euro pro Punkt der Haie, Tabellenpunkt in der Hauptrunde, dann 5 Euro für jede 5 plus der Haie, 5 Euro für jedes Tor eines U23-Spielers der Haie, dazu 1 Euro pro Assist der U23-Spieler und ich hatte dabei 50 Euro für Tabellenplatz 1 bis 6. Das hat sich leider so im November zerschlagen. Beim Errechnen bin ich dann auf insgesamt 227 Euro gekommen, die es zu vergeben gilt. Ist eine komische Zahl. Ich runde auf 230 Euro und damit werden dann im Nachgang dieser Sendung, weil das wollte ich noch ein bisschen abwarten, dass es natürlich auch in der Sendung offiziell ist, gehen jeweils 115 Euro an die Junghaie und an die vier Pfoten. Und wie ich das bei den Junghaien mache, das weiß ich noch nicht. Ob das eine einfache Spende wird oder ob das eben eine Jahresmitgliedschaft wird, die ja, das hat Philipp Walter gestern nochmal erwähnt, die ja 100 Euro kostet und ob ich dann den Rest einfach spende, das schaue ich mir nochmal an, weil das könnte natürlich dann auch ein Punkt sein, wie das Geld bei den Junghaien ankommt, ist ja im Zweifelsfall an der Stelle relativ egal, denke ich. Markus, gerechnet habe ich für dich auch, aber ich habe die Zahlen gerade nicht vorliegen. Hast du es?
Wie gut, dass ich mir das gerade noch mal rausgesucht habe.
Sehr schön.
Ich fass auch mal kurz zusammen meine Saisonwette. Was habe ich vor der Saison vollmundig versprochen? Also 2 Euro pro Punkt gegen NRW-Teams, da kam jetzt nicht ganz so viel bei rum. 1 Euro pro Punkt für U23-Spieler. 25 Cent waren es pro erfolgreiches Penalty-Killing und 50 Cent pro Powerplay-Tor diese Saison. Macht summa summarum eine Gesamtsumme von 160,50 Euro. Ich werde das auch mal hochstocken auf 165. Das geht zu einem großen Teil an die Notfälle Niederrhein e.V., an den Tierschutz im Kreis Viersen und ob und welcher Anteil dann auch noch den Jungenhain zugutekommt, darüber mache ich mir noch meine Gedanken.
Ja, dann haben wir das auch aufgelöst. Bei allen, die dabei waren, vielen Dank dafür und die entsprechenden Organisationen werden es euch natürlich auch danken. Gerne dürfen das im nächsten Jahr natürlich ein paar mehr werden, die da mitmachen. Jetzt ist das Konzept ja bekannt und das ist ja wirklich was, was jeder für sich selber machen kann, wie es eben der Geldbeutel auch hergibt. Also da müssen jetzt keine Summen rauskommen wie beim Markus und bei mir. Das kann ja auch am Ende sein, dass es 50 Euro sind, aber das tut jede Organisation, für die ihr das dann geben wollt, wahrscheinlich auch gut, das Geld. Oh, jetzt sind wir ein bisschen in der Sommerpause angekommen, Markus. Das heißt, das war jetzt im Prinzip der letzte Sharkbite zur Saison 21/22. Alles, was jetzt folgt, geht schon in Richtung der neuen Saison. Das wird jetzt nicht so sein, dass wir jetzt jede Woche was bringen werden, sondern das wird zwischendurch sein. Bei irgendwelchen Ereignissen wird man von uns bestimmt was hören. Die WM steht noch an. Mal gucken, ob Murmüller dann wirklich dabei ist, ob wir dann mit ihm mal was auf die Beine bekommen, dass wir da was machen können. Oder eben mal über den Daniel Goldstein auch mal jemand anders dann von den Jungs in den Podcast bekommen können. Muss man schauen. Ich habe es schon angekündigt, das Interview mit dem Björn von der Blindenreportage ist natürlich angedacht für die Sommerpause. Es gibt mit Sicherheit noch andere reizvolle Themen rund um das Eishockey, was jetzt nicht unbedingt mit den Haien zu tun hat. NHL auf Pro7 Max ist da so ein Thema, was schon länger rumschwirrt. Natürlich die Junghaie, die man wieder beachten muss, dann in die nächste Saison, weil wenn das so bleibt, wie es jetzt ist mit Corona-Regelungen oder so, dann werden die natürlich auch nächstes Jahr ihre Saison wieder komplett spielen können und dann kann man dann eben die ganze Saison wieder dahin gehen und sich das angucken. Da kann man natürlich auch einen frühen Blick immer schon mal drauf werfen. Und sonst natürlich, wenn Neuzugänge kommen, die wir bisher noch nicht besprochen haben, Markus, dann kann man natürlich auch kleine Mini-Episoden mal rausbringen, wo man sich eben diesen Neuzugang dann nochmal besonders anguckt und ansonsten haben wir natürlich auch im Hintergrund ein bisschen was zu basteln in die nächste Saison. Einiges mehr, was wir da noch machen wollen Richtung Homepage oder ähnliches. Es ist die Jubiläumssaison der Haie, also auch da steht natürlich viel an, was man da machen kann, wo wir uns noch unsere Gedanken drüber machen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr alle mit dabei wart. Ich gebe zu, ich habe jetzt tatsächlich vergessen, so ein, zwei Meinungen zu unserer Einzelkritik noch mit reinzunehmen, die gekommen ist. Danke trotzdem dafür. Wird nicht vergessen. Da kann man bestimmt nächstes Jahr nochmal drauf eingehen, weil es dann natürlich auch ein bisschen um die Vertragsverlängerungen, um Ähnliches ging, dass man da nächstes Jahr nochmal drauf schaut. Das war die Saison 21/22. Markus, letzte Worte von dir.
Was bleibt groß zu sagen? Du hast alles gesagt. Der Sommer wird zwar lang, aber keineswegs ereignisarm und langweilig. Da werden im Hintergrund einige Dinge noch geplant und umgesetzt werden. Freuen wir uns gemeinsam auf eine neue Saison 22/23, auf die Jubiläumssaison. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und ihr werdet von uns hören und wir freuen uns darauf, euch wieder begrüßen zu dürfen.
Ja, natürlich folgt uns weiterhin, da kriegt ihr dann auch immer mit, wenn irgendwas ist, Twitter, Facebook, Instagram oder schreibt uns natürlich auch gerne eine Mail an sharkbitepod@gmail.com. Auch von meiner Stelle danke, dass ihr diese Saison dabei gewesen seid. Jetzt geht's in die laue Sommerzeit, wir melden uns zwischendurch immer wieder. Bleibt dabei, bis dann, ciao.
Ciao.